Hey, ich finde euren Podcast mega. Ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt das sagen, aber sagen es eben nicht mehr. Es ist eine Rückmeldung. Danke vielmals an Sonja. Sonja hat uns geschrieben, seit mein Vater an Demenz erkrankt ist, tue ich Häkle zur Förderung vom Hirn. Und sie schreibt, der Podcast hat mir sehr geholfen, Demenz zu verstehen. Das ist sehr schön, können alle gerne machen. Feedback schreiben, Anregungen an kopfsach@podcastschmiede.ch. Das passt uns immer. Und Judith, das Thema Häkeln passt tatsächlich auch zu der aktuellen Folge.
Unbedingt, weil Häkeln ist eine von vielen Möglichkeiten. Und wenn man das gerade auch noch macht, während dem Podcast hören, dann gibt es ganz viel Hirnareal, wo auf ganz verschiedenen Ebenen dann eben aktiviert werden. Und das könnte schon ein kleiner Punkt von der Prävention sein, in dieser Komplexität von unseren Hirnleistungen. Und wenn man dann auch noch Spass daran hat, dann nachher ist es perfekt.
Also du sagst, jetzt ist eine Möglichkeit, um aktiv zu sein, Hirnareal fördern, sich fördern mit feinmotorischen Tätigkeiten oder eben Podcast hören. Aber es ist jetzt auch ein bisschen einfach gesagt, Häkeln und Podcast hören, das ist jetzt noch nicht der Auslöser, dass man dann keine Demenz überkommt. Also so einfach können wir es ja nicht machen.
Also einfach ist es nicht. Aber wenn man so die kognitive Stimulation hat und dann Freude dazu und dann auch noch etwas Mechanisches dazu macht, dann braucht das schon ganz viel Hirnleistung und das, sagt man, ist eigentlich Prävention.
Also wir sind schon mitten da im Thema von der Prävention. Und ich würde vorschlagen, wir lassen gerade unsere Expertin von dieser Folge schon ganz am Anfang mal kurz zu Wort kommen, Judith.
Gerne, ich habe mit Barbara Studer geredet. Und zwar haben wir auch ganz eine spezielle Situation gehabt. Wir haben irgendwie einen ruhigen Ort müssen suchen für unsere Aufnahme. Und wir sind überall rausgerührt worden, weil man gerade geschlossen hat. Schlussendlich sind wir also im Landesmuseum am Schermen gestanden, weil es dann auch noch ist regnen. Und das hat schon sehr viel Hirnleistung gebraucht, um mit all diesen Aussenreizen umzugehen und dann wirklich ein konzentriertes Interview zu machen, was wir dann gematcht haben. Und meine erste Frage an Barbara war gerade, dass wenn man im Rahmen der Demenz über Prävention redet, ist das für mich persönlich ploppt so auf, dass das wie eine Ohrfeige ist. Eine Schuldzuweisung hast du dann nicht selber gut geschaut. Du könntest ja das in der Hand haben und genau das habe ich sie gefragt.
Ja, verstehe ich absolut das Argument und es soll natürlich nie die Message sein in dem, sondern es will ausdrücken, dass wir uns jederzeit können um unsere Hirnpower und um unsere Hirngesundheit kümmern, was natürlich aber nie eine Garantie ist, dass es auch gesund bleibt. Das ist ja, ja ist eigentlich in allen Bereichen der Gesundheit ist es so, dass wir einen Teil in der Hand haben und den dürfen wir in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, liebevoll und freudig. Und einen Teil, den wir nicht in der Hand haben, der genetisch ist. Und der genetische Teil ist kleiner, aber je nachdem, wie die genetische Zusammensetzung ist, kannst du natürlich auch sehr schlechte Ausgangslage haben. Und darum dürfen wir nie Leute irgendwie etwas attestieren, sie haben nicht genug geschaut oder ihnen sage ich auch selber geschaut. Das ist ganz klar. Also das ist wieder der Rückschluss, der nicht zählt. Aber dass wir in der Zeit etwas verändern können, sogar auch wenn schon demenzielle Erkrankungen im Go sind übrigens, das ist definitiv so.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Plungi, ich bin Moderator und meine Eltern haben Demenz. Ich tue aus meiner Perspektive Erfahrungen, Fragen und Inputs in den Podcast einbringen.
Bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, sodass Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, ich bin nicht allein.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art informieren.
Das ist Folge 33, Prävention bei Demenz.
Wenn ich ganz ehrlich bin, das Wort Prävention ist schon ein bisschen so ein Allerweltswort geworden, ein Zauberwort für alles, in der Gesundheit logischerweise, aber einfach her. Letztens habe ich gerade irgendwo gelesen, im Arbeitsmarkt, Weiterbildung schützt vor Arbeitslosigkeit und ist darum Prävention. Ist immer und überall das Wort, aber in der Demenz ganz konkret und anschaulich gehen wir jetzt auf einzelne Punkte ein, Judith.
Für mich ist es mehr ein Thema, das ich mich ganz lange nicht angewagt habe.
Wieso?
Genau darum, weil es ja das Allerweltsthema ist und trotzdem in der Demenz auch kritisch angeschaut wird, verstehe ich total gut. Und Präventionen gibt es ja überall. Es gibt es in der Gesundheit, in der psychischen, in der körperlichen Gesundheit, im Verkehr. Du musst immer einen Helm tragen.
Sogar Sport generell, überall. Skifahren. Ja. Mhm. Einlaufen, dehnen.
Gesund essen. Zähne putzen.
Keine Drogen.
Kein Stress.
Ah ja, wem sagst du da? Genau. Klimaprävention gibt es überall.
Genau,
oder? Ja.
Endlos. Also man könnte Prävention können wir, glaube ich, überall irgendwie einflüssen lassen. Es ist für alles gut.
Wir sind ein Demenz-Podcast. Ich mache einen Vorschlag, wir grenzen es jetzt ein, wirklich auf das Thema Demenz. Was kann man machen?
Bei der Demenz kann man das Risiko vermindern. Zum Beispiel bei eben Alkohol, Stress zum Beispiel. Wir kommen noch drauf. Und man kann das stärken, was die Schutzfaktoren mobilisiert.
Was heisst das für mich?
Das heisst für dich, dass wir alle gängigsten Präventionsempfehlungen jetzt einmal zusammen aufzählen, um zu schauen, was könnte man da noch für uns gut tun.
Etwas kann ich schon beitragen, weil das weiss ich in unserer vergangenen Folge. Ernährung ist wichtig, also zum Beispiel mehr Protein im Alter, Folge 20, haben wir das mal besprochen. Ernährung ist sicher eines der Themen.
Hast du gut aufgepasst. Bewegung, wissen wir glaube auch, so die 10'000 Schritte, die sind so in aller Munde. Und wichtig ist dort, dass es gar nicht darum geht, ob ich jetzt 10'000 Schritte laufe, rennen, spazieren, wandern, Tennis spielen, shooten, egal, oder tanzen, sondern es geht darum, dass ich einfach schwitze ein bisschen und dass mein Puls ein bisschen erhöht wird und dass ich mega Spass habe daran.
Das ist ja für vieles andere gut, jetzt nicht nur beim Thema Demenz. Und genau gleich würde ich sagen, so ein Allerweltspräventionsthema ist Schlafen. Ja. Lang schlafen, gut schlafen, gesund schlafen.
Ja, und die sozialen Kontakte. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, dass man immer
Gespräche oder Emotionen mit Menschen. Oder?
Egal, einfach ein Kontakt, es kann auch eine Reibung sein. Also auch das ist gut. Es muss nicht immer nur harmonisch sein. Mhm. Und dann schauen und hören, das ist auch so etwas, wo ich glaube, immer wieder den Finger drauf habe. Gerade wenn wir nicht mehr gut hören, wenn wir nicht mehr gut sehen, dann sind ja auch die sozialen Kontakte vermindert und wir ziehen uns zurück. Also dort gibt es auch wieder Sachen, die man gut kann, dann auch lösen. Oder
das ist klar, gerade ein Hörgerät, das extrem helfen kann, dass man wenigstens akustisch richtig und gut hört.
Und eine saubere Brille. Betonung auf super.
Zeig mal deine da. Nein, spiegelt sich ein bisschen. Ich weiss, bei meinen Eltern Thema ist Bluthochdruck, also medikamentös einstellen, aber auch dann so Themen wie Diabetes mit Ernährung schauen und allenfalls ein, zwei Medikamente, die dann eben auf Demenz einen positiven Einfluss haben.
Ja, die vaskuläre Demenz, die du ansprichst, die wirklich Gefäße schützt, dass sie nicht so schnell verstopfen, ganz einfach gesagt. Wie beim Rauchen und beim Alkohol ist das ja auch wieder das Thema.
Gut, das ist auch nicht nur bei den Demenz, sondern bei ganz vielen Gesundheitsthemen.
Und bei der Luftverschmutzung geht es auch wieder in die gleiche Richtung.
Frische Luft, schon beim Arbeiten, im Büro,
und immer wieder. Immer wieder auch lüften, immer wieder in die Natur rausgehen.
Also, sehr viele Themen, einzelne Aspekte. Ich glaube, es ist gut, wenn man mal einen Boden legt mit der Expertin von dieser Folge. Wir haben sie schon gehört, Neurowissenschaftlerin und Psychologin Barbara Studer, sehr bekannt auch aus den Medien. Sie selber sagt, sie ist Fürsprecherin vom Hirn und für diese Folge hast du sie interviewt.
Ich habe sie erst gefragt, kannst du uns einfach erklären, welche Zentren sind für das Gefühl und welche für das Denken zuständig im Hirn?
Ganz einfach gesagt, haben wir so etwas wie ein Fühlhirn, das ist im inneren Teil, also man nennt das die subkortikale Areal, dort wo auch die emotionale Erregung entsteht. Und wir haben das Denkhirn, das ist der Grosskortex, also die graue Substanz rundum, die grosse Schicht. Das ist jetzt vereinfacht gesagt. Wenn man jetzt aber die moderne Hirnforschung und Ergebnisse anschaut, dann sieht man, dass das alles viel mehr miteinander interagiert, als man das früher angenommen hat. Das heisst, es ist zwar schon so, dass die Emotionen eher in diesem Gefühlszentrum, wird auch limbisches System genannt, entstehen, aber schlussendlich durchfluten sie sozusagen das ganze Hirn, also werden genauso im Grosskortex weiterverbreitet und verarbeitet und haben aber einen grossen Einfluss übrigens auf die Denkprozesse. Das heisst, im Hirn kannst du eigentlich Kognition und Emotionen gar nicht voneinander trennt betrachten oder auch untersuchen, sondern es ist immer eine Interaktion da.
Das heisst, wenn die Zellen absterben, man sagt immer, Gefühle haben keine Demenz. Jetzt widersprichst du dem eigentlich, so dass wirklich Gefühle nicht abstrahiert werden können vom Denken?
Ja, das ist eigentlich immer zusammen. Und du hast ja auch jetzt bei Demenz, gell, hast ja, die erleben ja noch viel Gefühl und gleichzeitig aber sind manchmal Gefühle und Erinnerungen nicht mehr so klar verlinkt, wie das sonst eigentlich der Fall wäre. Du hast aber zum Beispiel ja auch wie ganze Bereiche, die bei Demenz trotzdem noch gut funktionieren, also wo die Erinnerung noch da ist, sei es zum Beispiel für Musik oder von Musiklieder. Dann kannst du auch nicht sagen, ist das jetzt im Denkhirn oder ist das im Fühlhirn, sondern es ist eben auch wie so ein Zentrum, so ähnlich wie an dieser Schnittstelle. Darum, ja, das wäre wirklich zu vereinfacht. Und heisst übrigens auch, dass man eben über Emotionen viel aktivieren kann, auch vom Denken.
Wenn wir jetzt zuerst auf Kognition gehen, was passiert im Hirn, wenn wir etwas lernen?
Wenn wir etwas lernen, dort hast du eigentlich so drei Grundprozesse. Durch das Enkodieren, also Aufnehmen, Verstehen. Und das ist eigentlich vom Frontalkortex her die Aufmerksamkeit. Und eben das Enkodieren wird möglich. Und dann geht es durch den Hippocampus, das ist so unsere Lernwurst sozusagen, was eigentlich so wie verarbeitet, also wie so gelernt eben wird. Einfach mal als erster Schritt. Und dann aber gespeichert langfristig wird es im Grosskortex. Also darum können wir uns so viel merken, fast wie wir wollen. Das ist eine Riesenkapazität, die wir hier haben. Aber wir können nicht viel auf einmal lernen. Weil das eben siehst, muss dort enkodiert und durch den Hippocampus durchgewurstelt werden, sozusagen.
Das Wort enkodiert, das müssen wir vielleicht noch ausformulieren. Was heisst das genau?
Ja, enkodieren heisst wirklich, das heisst verstehen und aufnehmen. Du musst das Wissen zuerst mal aufnehmen. Du kannst es nicht gerade speichern. Das ist der erste Schritt. Du musst das ja du musst das wie übersetzen, damit du es selber verstehst. Und lernen heisst immer konstruieren. Also du musst das selber verstehen und erst dann kannst du es lernen. Und darum ist der erste Schritt immer das Enkodieren.
Und dann kann man sich es dann auch merken auf lange Zeit. Und was passiert im Gegenzug, wenn wir im Stress sind? Was passiert dann mit unserem Hirn?
Ja, also jetzt da, wo wir gerade gesagt haben, mit dem Lernen und Enkodieren, das ist immer ganz fest von Emotionen auch beeinflusst. Also wenn ich zum Beispiel sehr neugierig bin auf etwas, dann wird der Hippocampus im Lernen, in dem enkodierenden Lernen, unterstützt. Dann hat der Belohnungssystemaktivierung gute Hormone, die wirklich wie Dünger wirken, dass das schneller funktioniert und dann auch schneller vernetzt wird und das langfristige Denken oder Lernen auch angeregt wird. Und bei Stress ist genau das Gegenteil. Dort hast du eben eher hemmende Prozesse. Also der Hippocampus, der eigentlich gestresst wird, dann, also der wird in dieser Fähigkeit, das Lernen nicht unterstützt, sondern wird gehemmt, wird schon fast blockiert, wenn noch Angst im Spiel ist zum Beispiel. Und dann wird das Lernen sehr schwierig. Und zusätzlich verliert tatsächlich der Hippocampus auch an Struktur, wenn wir chronischen Stress haben. Also das Cortisol-Hormon, das greift den Hippocampus richtig an.
Also das bringt uns ja wieder zum Thema Prävention. Stress ist eigentlich etwas, was das Hirn kaputt macht.
Wenn er negativ ist, ungewollt und vor allem chronisch, ja.
Und im Gegenzug die Neugier, die du ja auch plädierst dafür, baut dann die unser Hirn auf?
Das kann man wirklich so sagen. Das finde ich unglaublich faszinierend. Weil Neugier kannst du dir so wie einen Lernmotor auch vorstellen. Ich stelle mir Neugier so wie der Cheerleader für den Hippocampus vor. So ein bisschen, go, go, das kommt gut. Und herrlich. Also das, und dann hast du auch so eine wunderbare Neurobalance beim Lernen, die dir eben auch hilft, besser aufzunehmen. Und Lernen wiederum, also wenn du mehr lernst, wiederum heisst das, du hast ein stabileres Hirn. Weil Lernen wie immer heisst, neue Verbindungen schaffen zwischen den Nervenzellen im Hirn, was dich ja wieder weniger anfällig macht, auch auf Abbau. Also es ist tatsächlich super Prävention.
Prävention ist ja unser Grundthema und da gibt es verschiedene Sparten, wo man wirklich präventiv das Hirn schulen kann. Das eine ist zum Beispiel Beziehungen, soziale Interaktionen. Was sagst du da dazu? Warum hilft das als Prävention in der Kognition?
Ja, Beziehungen kannst du dir vorstellen als emotionale und kognitive Stimulation. Also emotional ist natürlich, dass du das Gegenüber hast, das dir zulässt, dass du Empathie vom anderen oder von der anderen bekommst. Und das ist wie so eine limbische Resonanz, die sich zwischen den Hirnis da gibt. Das heisst, Resonanz heisst wie so eine Verbindung. Und die ist unglaublich stärkend. Das führt unter anderem auch zur Aktivierung vom Oxytocin, von dem Kuschelhormon, was wiederum super ist für die mentale Gesundheit. Und natürlich andere Hirnareale, die hier aktiviert und ein bisschen massiert werden, weil wir ja so sozial gestrickt sind. Also es ist wie so ein Grundbedürfnis, das befriedigt wird und wo uns unheimlich gut tut. Und dann auf der kognitiven Seite, es ist Beziehungen und Interaktionen sind kognitive Aktivierung, weil es natürlich weil es schon noch komplex ist. Oder? Wenn wir jetzt miteinander reden, ich muss deine Mimik irgendwie deuten, ich muss überlegen, was sage ich jetzt, du musst überlegen, was hast du für eine Frage. Also das ist sehr hochgradiges Hirntraining. Und dann musst du noch Perspektivenübernahmen machen, dann musst du antizipieren, planen. Und durch das, und du musst hören, oder? Auch hier musst du enkodieren, musst du wieder selber verstehen und musst Erinnerungen vielleicht noch gleichzeitig aktivieren. Also es ist wirklich viel Aktivierung dabei. Und darum, wenn man von dem weniger hat, hast du auch viel weniger Hirntraining am Tag eigentlich.
Mhm. Also ist das auch wirklich etwas ganz, ganz Einfaches. Die Beziehungsaufbau ist eigentlich überhaupt nicht einfach, aber wirklich eine grosse Prävention für unser Hirn. So wie Bewegung und Sport. Das ist ja auch etwas, wo du plädierst dafür. Aber was mich noch wundernimmt, ist die Luftverschmutzung. Das ist ein Thema, das immer wieder kommt, wo man sagt, das ist wirklich schädlich für unser Hirn.
Mhm. Ja, das ist schon einfach das, was in der Forschung sich auch zeigt. Also zum Beispiel, dass man sieht, dass Leute, die noch an der Natur wohnen, dass dort weniger Demenz entsteht. Man sieht es im Hirn sogar an. Es sind halt chemische Prozesse, oder, wo du über die Giftstoffe in der Luft hast, wo halt die chemischen Prozesse im Hirn auch stören können. Das ist ja auch Chemie da. Oder? Und das wird durch die Luft ja aufgenommen und verteilt sich natürlich und das Blut etc. Und darum ist das wie die Umgebung der Neuronen, die sich verändert im Hirn, wo eben mehr dann auch kann zum Absterben oder zur Schädigung von so einem Netzwerk führen. Und das ist manchmal dann aber auch so, ich kann ein bisschen Angst machen, finde ich. Oder? Man kann ja nicht immer wählen und ja, kann auch nicht alle einfach am Wald wohnen oder im Wald. Ich glaube, etwas Wichtiges ist einfach, dass man täglich die Natur aufsucht, wenn möglich. Oder auch sehr regelmässig, auch wenn es nur ein kurzer Spaziergang im Park ist. Und dass man gute Pflanzen daheim hat, dass man genug lüftet auch, also einfach auf die Luftqualität auch daheim schaut, dass man genug Sauerstoff hat und einfach immer wieder auch viele natürliche Impulse bei der Natur.
Dann haben wir noch den Schlaf. Der Schlaf ist etwas, was mich speziell interessiert. Das ist ja auch unsere Regenerationsphase und trotzdem passiert so viel im Schlaf. Hat Schlaf und Prävention etwas Gemeinsames?
Absolut. Also da gibt es auch viele Forschungsarbeiten dazu, die den Zusammenhang sehr stark aufzeigen. Nicht nur für Schlafdauer, sondern auch für Schlafqualität. Also dass man auch genug die Tiefschlafphase hat zum Beispiel. Weil im Schlaf wird das sogenannte glymphatische System aktiviert. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Waschmaschine fürs Hirn. Das heisst, da werden wirklich Giftpartikel rausgeschwemmt. Und wenn du natürlich das Schlafprogramm zu früh abstellst, oder das Waschprogramm, dann ist klar, dass der Reinigungseffekt nicht gleich gut ist. Und wenn du es auf Dauer nachher hast, dann das eben auch dazu führen, dass es mehr Verklumpungen gibt von dem, was dann auch den geistigen Abbau vorantreiben kann. Darum, ja, Schlafqualität und Tour ist sicher etwas sehr Wichtiges.
Und was heisst guter, langer Schlaf? Von welchen Zahlen reden wir da?
Ja, das ist so wirklich ein Spektrum. Es gibt auch verschiedene Befunde dazu. Auch ein bisschen individuell, wobei die meisten Forschungsdaten schlussendlich von 6-8 Stunden reden.
Also 6-8 Stunden im Bett schlafen, dann ist man gut dabei.
Ja, aber wenn man jetzt merkt, man kann nicht so lange schlafen, finde ich eben auch immer wichtig. Also ist ja manchmal auch gerade im Alter ein Thema, dass man einfach auch die Erholung sonst hat. Also liegen, entspannen ist schon auch sehr, sehr wertvoll.
Und dann eben zum Beispiel in der Natur oder mit gutem Licht und nicht vor dem Bildschirm.
Ja, absolut. Das gehört ja zu einer guten Schlafhygiene, dass man eben nicht Bildschirm hat, schon nicht vor dem Schlafen, auch nicht gerade nachher. Ja, dass man da wirklich Entspannung sich gibt. Oder vielleicht auch so Powernap. Also statt dass man nach dem Mittag einen Film schaut oder so, lieber schnell einen Powernap machen und dann macht man auch wieder richtig.
Wie ist das mit den elektronischen Geräten? Sind die grundsätzlich schädlich für unser Hirn?
Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass Geräte selber schädlich sind oder auch Medien. Es kommt sehr fest auf die Nutzung drauf an, also wie passiv oder wie aktiv nutzen sie. Und da ist halt wie so vieles beim Hirn, also je aktiver, desto besser. Also wenn man wirklich sich inspirieren lässt, Doku schaut, vielleicht auch eben das für Interaktionen nutzt oder zum mit anderen reden oder so, dann, oder sogar Games, wo es gibt ja so gute Hirntraining-Games, oder dann ist das sicher auch etwas, kann das sehr förderlich auch sein, wenn es aber passiv ist, mit einfach Serien schauen oder einfach viel Fernsehen schauen, allgemein natürlich, oder dann hockst du auch viel, also hast du auch wenig Bewegung.
Ja, und die Beziehungen gehen verloren.
Genau, es ist weniger Interaktion automatisch. Und jetzt mit KI kann es dann auch so ein bisschen eine Nutzung werden, wo du das Denken auch ein bisschen kannst abgeben, was noch zusätzlich Passivität, Geistige bringt. Da rate ich schon fest davon ab. Also ich rate einfach sehr dazu, das zu limitieren und wirklich gezielt nur nutzen und nicht einfach immer gerade, wenn man gerade Lust hat. Ja, und sonst
lieber einen Spaziergang machen.
Ja, absolut. Und sich auch nicht immer ablenken lassen. Also digitale Medien dabei haben und sich immer ablenken lassen, kann dann auch etwas machen, weil du hast dann immer so die Fragmentierung von deiner Aufmerksamkeit. Also wenn du zum Beispiel ein Buch lesest und dann wirst du wieder rausgerissen. Und das macht etwas mit deinem Denkprozess, genauso wie Interaktion, oder? Wenn du plötzlich aufs Natte schaust. Also da wirklich sich nicht Tag dann mit digitalen Medien immer wieder rausreissen lassen.
Also du sagst, das macht etwas. Was macht es mit dem Hirn?
Also eben, es ist stur, es ist die Art von Nutzung und es ist, wie viel man sich ablenken lässt. Genau, und das macht etwas. Also die Ablenkung selber ist Stress für den Präfrontalkortex. Ja, weil der liebt so fokussieren auf etwas und dann Stress ist der wirklich, wenn du dann immer wieder neu stimulierst mit etwas Neuem. Ja.
Was gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit? Ein Tipp für den Alltag, für Prävention gegen Demenz?
Neben den klassischen Faktoren, die wir jetzt schon angesprochen haben, empfehle ich sehr, immer wieder Aktivitäten im Alltag einzuplanen, wo man richtig Freude hat, wo man richtig eintauchen kann, wo man richtig aufgeht drin und so Kreativität und das Flow-Erlebnis hat dabei. Das ist wunderbare Hirnmassage. Und wenn man es dann nachher mit Musik kombiniert, dann hat man die perfekte Hirnmassage.
So klingt wahrlich eine Fürsprecherin vom Hirn. Man hört die Leidenschaft wirklich raus da bei der Hirnforscherin und Neurowissenschaftlerin Barbara Studer. Das ist Kopfsache und Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Düblin Stiftung.
Ich bin so die Fürsprecherin für Emotionen, hatte keine Demenz. Und jetzt im Interview habe ich das wieder ganz neu überdenkt. Barbara sagt ja, die Emotionen tun sozusagen das ganze Hirn durchfluten und haben ganz klaren Einfluss auf unser Denken. Und das ist mir wieder ganz fest bewusst worden, wie die Emotionen auch die Kognition anregen können.
Und das hast ja du in vergangenen Folgen schon ein paar Mal gesagt, oder? Also das Gegenüber, der Mensch mit Demenz, kann durchaus die Emotionen noch sehr, sehr lange wahrnehmen. Also wenn ich gestresst bin, können auch meine Eltern zum Beispiel das wahrnehmen und merken, da stimmt etwas nicht, obwohl sie vielleicht inhaltlich der Konversation gar nicht mehr wirklich so detailliert folgen können.
Ja, und sie werden dann eben auch gestresst, aber auch das Positive, also die positive Emotion durchflutet und so kann man sicher dann kognitiv jemand anders wieder besser erreichen.
Schlaf, Stress, haben wir darüber geredet. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht neu. Das hört man überall, auch im Zusammenhang mit Herzkrankheiten oder was weiß ich, hört man wirklich überall. Wie jetzt ganz konkret, hat es eine Auswirkung, eine positive beim Thema Demenz?
Unbedingt. Also Schlaf ist ja das Gegenteil von Stress. Schlaf hat sich auch ganz klar erklärt, dass das wirklich wie eine Waschmaschine ist, dass man nachher wieder sauber ist. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet und habe dann auch so Tipps bekommen für den Podcast. Zum Beispiel, dass man nicht in einem kalten Raum schlafen sollte. Also sicher nicht immer im überhitzten, aber auch nicht immer kalten. Dass man vielleicht schaut, dass die schnarchende Partnerin oder der schnarchende Partner nicht auch im Raum ist, wenn ich schon, du lachst, wenn ich schon Schlafprobleme habe. Digitale Geräte gehören nicht ins Schlafzimmer und auch nicht zum Einschlafen. Ich glaube, das ist etwas, was man auch mega weiss, aber trotzdem immer wieder.
Gut, ich gehe jetzt heim, weil ich mache etwa alles falsch, was man kann falsch machen. Aber rede mal bitte noch ein bisschen weiter. Ich fühle mich ein bisschen schuldig gerade.
Dann beim Schlafen hilft, wenn man immer zur gleichen Zeit ins Bett geht. Also, dass man so ein bisschen eine Schlafbiografie hat. Und wenn man 30 Minuten wach ist und will einschlafen und es einfach nicht geht, dann wird empfohlen, dass man aufsteht und zwar aus dem Schlafzimmer rausgeht. In die Stube zum Beispiel oder in die Küche und kein Medienkonsum. In dieser Zeit und dann etwa 20 Minuten einfach bewusst positiv wach ist und dann einmal versucht zu schlafen, wieder 30 Minuten. Und wenn man dann nicht eingeschlafen ist, steht man wieder auf ohne Medienkonsum und probiert nochmal etwas Positives zu machen. Und irgendwann schläft man dann ein. Also ein kleiner Tipp.
Man hat dann zwar nicht geschlafen, aber genug Schritt gemacht, was wieder für die Bewegung hilft.
Oder? Aber du kannst natürlich auch eine andere Form von Erholung. Also auch ein Powernap ist zum Beispiel gut. Oder einfach aufs Sofa liegen und rausschauen. Ja. Oder in die Natur rausschauen. Man kann sich auch so erholen, ohne dass man jetzt in den Tiefschlaf geht. Natürlich nicht immer, aber es ist auch Erholung.
Genau. Und sicher nicht dann in den 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo man wach ist, noch am Handy sein, sondern eben ganz ruhig runterfahren, wie du gesagt hast. Und was im Interview nicht zu machen ist, würde mich noch interessieren, gibt es ein Alter, wo du sagst, ab dort lohnt es sich effektiv, Demenzprävention zu betreiben, sehr bewusst? Ich frage für mich Mitte 40, oder sagst du, nein, da kann man eigentlich schon die Jugend anfangen, oder muss man das erst ab 60? Gibt es ein Alter, wo du sagst, dann sollte man wirklich aktiv sich darum kümmern?
Also unser Hirn ist ja so riesig, dass es nie an die Belastungsgrenzen geht, von der Kapazität. Also es ist immer lernfähig. Und je mehr, dass ich lehre, je mehr kann ich nachher im Alter darauf zurückgreifen. Und darum kannst du eigentlich schon ganz, ganz früh anfangen. Ich Ich glaube, Barbara Studer sagt das auch in einem anderen Kontext, dass gerade Kinder mit ganz viel Bildschirmzeit, dass sich dort die Neuronen anders zusammensetzen und, einander, und eben die Hirnstruktur verändern. Also mit den Kindern lieber rausgehen und etwas machen, anstatt zu viel Bildschirmzeit, ist schon eine Prävention für später, für unsere Hirnleistungen, für unser Gedächtnis. Und ich glaube, so, man kann immer Prävention betreiben.
Also eben das Hirn aktiv brauchen, in verschiedenen Formen auch. Und was ich jetzt zum Beispiel feststelle, in dem Alters- und Pflegeheim, wo meine Eltern sind, da gibt es auch aktive so Alltagsgestaltung oder Werkstatt, heisst das, wo man etwas machen kann mit den Leuten. Und meine Eltern haben ja jetzt schon Demenz, aber das hilft dem Fall, hat Barbara Studer uns um einen Nebensatz mal kurz gesagt, auch wenn Demenz eigentlich schon da ist, hilft Aktivität, Feinmotorik etc. weiterhin?
Ja, das tut das, was erhalten, also use it or lose it, oder? Das, was erhalten ist, das sollte man weiter trainieren, ist eine Art so ein bisschen wie bei dem Training, beim Muskeltraining, dass du ja nicht unbedingt noch im Alter musst Muskelaufbau haben, aber wichtig ist, dass man es möglichst kann heben und dass es keinen Abbau gibt. Und je mehr dass du machst, je mehr gehen die nicht verloren oder langsamer verloren. Das Gleiche ist es so ein bisschen bei den sozialen Kontakten. Dort empfiehlt man mindestens 3 soziale Kontakte pro Woche. Sonst ist es wirklich eine Unterfunktion vom Hirn. Und das Hirn, das sagt Barbara auch, das schafft ja gern. Und gerade soziale Kontakte sind etwas sehr, sehr Komplexes und wiederum eine Prävention fürs Demenzrisiko. Mhm.
Und gleich jetzt meine Mami zum Beispiel, die isst natürlich mit den anderen Leuten im Altersheim, die schwätzt da mit denen, aber sie macht jetzt an diesen Aktivitäten nicht mit. Sie geht lieber allein spazieren oder ist dann allein in ihrem Zimmer. Das ist auch okay. Oder müssen wir Angehörige sie da ermuntern oder fast schon darauf hinweisen, hey, mach doch die Aktivität.
Also wenn sie glücklich ist, dann ist das erste Priorität, weil das ist ihre Lebensqualität, die sie bestimmt. Und sie hat ja soziale Kontakte, die hast du ja schon aufgezählt.
Ja, die hat sie, genau. Also eben, du sagst ja 3 pro Woche, also sie hat mehr.
Sie eben, sie isst, sie geht mit ihrer Enkelin ins Kaffee.
Haben wir auch schon gehört in einer
anderen Folge. Haben wir auch schon gehört. Also sie hat wirklich, ihr Hirn ist stimuliert durch diese Sachen. Genau. Und man muss ja, das sind Angebote, die man kann annehmen kann, aber ihr Hirn ist stimuliert bei Sachen, die sie Freude hat.
Aber auf etwas möchte ich noch ganz kurz zurückkommen. Wir haben ja Sonja gehört, ganz am Anfang, wo uns so ein nettes Feedback-Mail geschrieben hat. Sie tun sie häkeln zum Fördern, zum Hirn anregen. Jetzt, meine Mutter kannst du wirklich jagen mit jeglichem Handarbeitszeug. Lesen, nähen, häkeln. Dann muss man sie hoffentlich auch nicht zwingen, so etwas zu machen. Dann soll sie etwas machen, das ihr entspricht, ihrer Biografie auch entspricht.
Wir haben in der Folge 7 bei Kopfsache nachgefragt, haben wir Corinna gehabt, die ja auch Sachen macht zum Thema nicht-medikamentöse Therapie. Und das, was du jetzt sagst, ploppt bei mir gerade die Folge auf. Also wirklich das machen, was man Freude macht. Es kann Häkeln sein, es kann Sudoku sein, es kann mit der Enkelin etwas machen sein, es kann alles sein, wo eben unser Hirn stimuliert.
Mhm. Und was wir auch geredet haben, oder Barbara Studer angesprochen hat, Bewegung, auch im hohen Alter aktiv bleiben. Wir haben schon über die frische Luft geredet, das ist natürlich dann die beste Kombination, aber bewegen, machen, körperlich fit bleiben, raten da zum Beispiel alle um meinen Vater herum, die sehen, dass sein Hirn abgibt. Sie sehen aber, dass er körperlich extrem fit ist. Er hat Yoga und Dehnen gemacht. Da hat es noch kein einziges Yoga-Studio gegeben in der Schweiz. Schon vor 30, 40 Jahren hat er das gemacht. Und ich glaube, heute profitiert er total von dem. Körperlich ist er fit ohne Ende.
Das ist seine Sturzprophylaxe, oder? Er ist koordinativ gut, aber besser als der Durchschnittsmann in seinem Alter. Und von dem kann er aufbauen und das ist fantastisch. Also, und auch wieder so etwas zu machen wie Yoga oder Laufen, das tut ja ganz viele Hirnregionen wieder ankicken und ist komplex.
Und wenn wir jetzt ein bisschen nochmal zurückgehen, im Alter, sage ich jetzt ein bisschen früher noch, im Lebensstadium, in unserem Alter, lohnt es sich dann, einen Termin einmal nicht ins Outlook einzutragen und zu sagen, komm, den behalte ich jetzt auswendig oder jetzt schreibe ich mal keine Postliste. Diese 7 Sachen, die kann ich mir also noch merken. Helfen so einfache Tricks, ein Hirn einzuschalten und sich selber ein bisschen zu challengen. Bringt das etwas?
Ja. Wenn es jetzt ums Gedächtnistraining geht, bei der Demenz, dann sollte das unbedingt nicht leistungsorientiert sein. Und keinen Stress machen, weil dann wäre es ja kontraproduktiv. Aber wenn du jetzt sagst, jetzt tue ich wieder alle Telefonnummern auswendig, wissen, wie wir das ja früher gemacht haben, ich glaube, du weißt es auch noch, oder? Mhm. Und Postilisten auch haben wir noch auswendig gehabt und nicht alles auf dem Handy, dann nachher trainiert unser Hirn so Sachen, so Abfolgen, ganz klar. Wie Kopfrechnen zum Beispiel, wer tut noch Kopfrechnen? Ältere Leute können das noch sehr gut, wir können es nicht mehr so gut.
Spricht jetzt auch nicht gerade für unsere Generation und die nächsten, die kommen, also immer mehr Digitalisierung und gewisse Kompetenzen. Eben, Handynummern auswendig lernen, das macht man nicht. Ich kann ganz vielen Freunden aus meiner Jugendzeit, könnte ich noch anrufen zum Shooten am Mittwochnachmittag. Die Telefonnummer kann ich heute noch auswendig, genau. Aber ich kann nicht mal die von meiner Partnerin und von meinen Töchtern.
Ja, und jetzt kommt dann noch KI, oder? KI übernimmt auch noch ganz viele Denkleistungen von uns und hilft uns in dem Sinn, dass sie uns Arbeit abnimmt, aber unsere Denkleistungen werden natürlich vermindert. Und das Belohnungssystem geht auch immer runter.
Und Demenzprävention macht KI wahrscheinlich auch nicht so schnell für uns, oder?
Ja, ich weiss nicht, ob wir dann so konsequent wären, wirklich zu grübeln und nicht schnell KI zu fragen. Mhm.
Und du hast jetzt die Hirntraining im Alltag. Was nützt jetzt da noch bei älteren Leuten, die schon Demenz haben, die noch so ein bisschen positiv challengen und sagen, durch den Termin vom Morgen vom Kaffeetrinken nicht aufschreiben, das kannst du bis morgen sicher merken. Kommt da der Stress rein oder wie siehst du es da?
Ja, also einerseits hast du vom positiven Hirntraining geredet und das finde ich super, weil das ist cool. Aber sagen, das kannst du dir sicher merken, das ist eigentlich schon defizitorientiert. Mhm. Aber wenn wir jetzt zusammen ins Hirntraining gehen und wir machen dort ein Spiel zum Beispiel, und das ist eben spielerisch, weißt du das noch, kann man das noch aufdecken, das ist sicher positives Hirntraining.
Weißt du, das ist für mich das beste Hirntraining, was es gibt. Das meist unterschätzte Medikament der Welt, wirklich. Aktiver Waldspaziergang, ganz leicht angestrengt, sodass man ein bisschen schwitzt und ein bisschen schnaufen muss.
Da bin ich zu 100% bei dir, Alex. Dort haben wir so viel Zeug. Wir haben Bewegung, wir haben Koordination, Stimulation für Ohren und Augen. Schön ist, wenn man noch zusammen einen Waldspaziergang macht, dann hat man nämlich auch noch soziale Interaktionen, kann man aber auch allein, weil es gibt mega viel zu entdecken. Es gibt auch Leute, die gerne reden. Dann ist es gut für die Orientierung. Gleichgewicht, frische Luft, wenig Reizüberflutung und das Licht. Also für mich auch ein Waldspaziergang, pure Lebensqualität.
Und der Geruch nach dem Regen von frischer Waldluft, wenn sie gerade geholzt haben, das Beste.
Am Morgen früh.
Bei der nächsten Vollkopfsache probieren wir die Balance zu finden. Die Balance zwischen verschiedenen Behandlungen und Medikamenten, die gleichzeitig nötig sind. Vielleicht kann ja ein gefährlicher Cocktail entstehen, wenn man Medikamente gegen Demenz nimmt und etwas fürs Herz, für Knochen oder zum Tod behandelt zum Beispiel.
Was muss man beachten, wenn man neben der Demenz noch andere Leiden behandelt? Wir reden darüber.
Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge.
Erzählt doch anderen von dem Podcast und leitet die Episode weiter. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, freuen wir uns über ein Mail auf kopfsach@podcastschmiede.ch. Wir bedanken uns herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren PartnerInnen, der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz, Lundbeck und der Pauli und Fridolin Düblin Stiftung.
Kopfsach ist eine Produktion von der Podcast Schmiede. Die Produzentin ist Gala Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Moff. Das Konzept ist von Franziska Engelhardt und Judith Krombach. Die Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich auch auf kopfsach-podcast.ch.